Liebe Gemeinde, ich begrüße euch mit dem Spruch für den heutigen Sonntag Trinitatis und für die vor uns liegende Woche. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Dreieinigkeit Gottes wird in diesem Spruch deutlich gemacht. Der gnädige Herr Jesus Christus, der liebende Gott und der Heilige Geist, der die Gemeinschaft schenkt. Schon das Pfingstfest, so hat jüngst eine Umfrage ergeben, können viele Menschen in Deutschland nicht recht einordnen. Sie wissen nicht, was hier gefeiert wird. Wie wird es wohl um das Trinitatisfest stehen, das Fest der Dreieinigkeit, das wir heute begehen und das das Kirchenjahr bis in den Herbst hinein gliedern wird? Kennt ihr jemanden, der dieses Fest begeht, der diesem Tag eine besondere Bedeutung beimisst? Das Fest hat offenbar einen deutlich geringeren Stellenwert als die anderen Feste, die wir so im Laufe des Kirchenjahres begehen. Dabei meine ich nicht die großen drei, sondern vielmehr die kleineren Fest- und Gedenktage. Erntedank, Ewigkeitssonntag und auch die Passions- und Adventssonntage. Sie sind uns viel deutlicher bewusst. Über die Dreieinigkeit Gottes kann man lange predigen, aber in dem für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext geht es nicht primär um dieses Thema. Vorgeschlagen ist der bekannte Text aus Johannes 3, in dem es um die erste Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus geht. Ich lese uns diesen Text aus Johannes 3, die Verse 1 bis 13. Jesus und Nikodemus, die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Liebe Gemeinde, ich möchte heute meinen Schwerpunkt nicht auf die Wiedergeburt legen. Darüber haben wir schon oft gehört. Wir wissen über ihre Bedeutung für unser Leben hier auf der Erde und in der Ewigkeit. Daher gehe ich darauf nur kurz ein. Ich werde den Schwerpunkt heute auf den Nikodemus selbst legen. Dazu ein erster Gedanke. Nikodemus sucht von ganzem Herzen nach Gott. Nikodemus, so wird berichtet, war einer der führenden geistigen Köpfe Israels, ein Professor, hochgebildet, Pharisäer, Mitglied des Hohen Rates. Als Pharisäer kannte er die alttestamentlichen Schriften, er kannte das Gesetz und er kannte mit Sicherheit auch alle sogenannten Aufsätze. Das sind die Verordnungen, die die Schriftgelehrten dem mosaischen Gesetz gleichsetzten. Er wusste Bescheid. In Glaubensfragen konnte ihm keiner etwas vormachen. Er konnte entscheiden, ob eine Ansicht dem jüdischen Glauben entsprach oder nicht. Als Mitglied des Hohen Rates, der obersten religiösen und politischen Instanz der Juden, hatte er eines der höchsten Ämter der damaligen Zeit inne. Pharisäer war er, und die kommen in der Bibel ja nicht so besonders gut weg. Sie werden häufig als Gegner, wenn nicht sogar Feinde Jesu beschrieben. Wenn in der Bibel von Pharisäern berichtet wird, dann melden sich bei uns oft Vorbehalte und gewiss auch Vorurteile. Dieser Nikodemus machte sich also des Nachts auf, um mit Jesus zu sprechen. Was bewegte ihn? Warum tat er das? Und warum gerade nachts? Man kann über den Zeitpunkt des Gesprächs nur Vermutungen anstellen. Einerseits könnte er die Nacht aus Furcht vor den anderen Mitgliedern des Hohen Rates gewählt haben. Nikodemus hat sich vielleicht tagsüber nicht getraut, zu Jesus zu gehen. Ist eine Vermutung. Dagegen spricht aber, dass man in der Anfangszeit seines Wirkens noch offen und unbefangen mit Jesus umgehen konnte. Darüber hinaus wurde aber zu damaliger Zeit die Nacht oft für das Studium und das Lehrgespräch genutzt. Die Ruhe der Nacht wurde für Tätigkeiten genutzt, bei denen man nicht gestört werden wollte. Das Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus fand kurz vor dem Passafest statt, dem wichtigsten religiösen Fest der Juden. In Jerusalem war daher viel Betrieb und während des Tages war die Gelegenheit für ein ungestörtes theologisches Gespräch auf höchstem Niveau kaum gegeben. Obwohl Nikodemus Pharisäer war, verhält er sich keineswegs feindselig gegenüber Jesus. Man hat den Eindruck, er ist zumindest ein Sympathisant. Und schon der Einstieg in das Gespräch zeugt von einer hohen Achtung für Jesus. Nikodemus bezeichnet Jesus, den unstudierten Mann aus Galiläa, als einen Rabbi. Er sagt: Rabbi, wir wissen, du bist ein Mann, der von Gott gekommen ist. Und damit stellt er Jesus mit sich selbst, mit dem Theologieprofessor Nikodemus, auf eine Stufe. Das ist zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht nur seine eigene Meinung, sondern auch die Meinung anderer Mitglieder des Hohen Rates. Er spricht ja ausdrücklich von wir. Nikodemus und andere Mitglieder des Hohen Rates oder der Pharisäer haben also erkannt, dass Jesus von Gott gekommen ist. In dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus geht es um die Wiedergeburt. Nikodemus kann sich diesen Vorgang nicht vorstellen, da er ihn nicht von der geistlichen Seite her sieht. Die Wiedergeburt als geistlicher Vorgang muss aber von der geistlichen Seite aus betrachtet werden. Durch die Wiedergeburt erhalte ich eine völlig neue Existenz. Mein natürliches Leben führt unweigerlich zum natürlichen Tod. In den Augen Gottes bin ich aber schon zu Lebzeiten ein toter Mensch. In der Wiedergeburt schenkt Gott mir schon in meinem irdischen Dasein ein neues Leben, das dann zum ewigen Leben, zur ewigen Existenz in seiner Nähe führt. Das bedeutet für mich im Einzelnen Auferstehung von den Toten, Bestehen im jüngsten Gericht, Zugehörigkeit zu den Geretteten, Wohnen im Hause Gottes in der Ewigkeit, Abwesenheit von Tod und Schmerz. Und weil das so wichtig ist, schauen wir jetzt nochmal genau auf die Antwort Jesu. Wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist einer der wichtigsten Sätze in der ganzen Bibel. Und ich wiederhole ihn deshalb. Nur der, der von Neuem geboren ist, kann die Ewigkeit bei Gott verbringen. Es reicht also nicht aus, wenn ich an die Existenz eines göttlichen Wesens glaube, das Allah oder Buddha oder sonst wie heißt. Es reicht noch nicht einmal aus, wenn ich an die bloße Existenz des Gottes glaube, von dem die Bibel berichtet. Das tat Nikodemus ja auch, aber es reicht nicht. Ich muss wiedergeboren werden. Das ist entscheidend. Dieses Gespräch hat offensichtlich Auswirkungen bei Nikodemus. Im 7. Kapitel des Johannesevangeliums zeigt sich, Nikodemus ist ein treuer und mutiger Zeuge. Spätestens nachdem Jesus am Laubhüttenfest gelehrt hatte, kam es zu einer Spaltung unter den Juden. Einige erkannten ihn als den von Mose verheißenen Propheten, da seine Taten als eines Messias würdig erachtet wurden. Einige waren der Ansicht, dass der Christus aber nicht aus Galiläa kommen könnte. Und einige, insbesondere Pharisäer und Hohepriester, gingen in Opposition zu Jesus und wollten ihn töten. Dazu schickten sie Knechte aus, um ihn gefangen zu nehmen. Diese Knechte waren Leviten, quasi eine Tempelpolizei, die vom Hohen Rat eingesetzt werden konnte. Doch anstatt den Befehl ihrer mordlustigen Auftraggeber gehorsam auszuführen, kamen sie mit leeren Händen zurück. Mit der Begründung, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Was für ein starkes Zeugnis. Die Leviten waren eigentlich da, um den Priestern zu dienen und ihrem Befehl zu gehorchen. Doch in diesem Fall konnten sie selbst den direkten Befehl des Hohen Priesters nicht ausführen. Wieso? Weil sie sich vor jemandem befanden, der mehr war als ein Hohepriester. Sie standen vor dem Herrn der Herren, vor dem König der Könige, dem wahren Propheten und dem wahrhaftigen Hohepriester, der kein Opfer für seine eigenen Vergehen darbringen musste, weil seine Person selbst das wahre Opferlamm Gottes darstellte, völlig rein und völlig makellos. Da standen sie nun vor dem größten Prediger aller Zeiten, dessen Worte Geist und Leben waren. Vielleicht hatten sie Seile und Handschellen dabei, doch wer konnte es wagen, Jesus festzunehmen? Wer konnte seinen Worten widerstehen? Noch nie hatte ein Mensch so geredet wie dieser, nicht einmal die Propheten des Alten Testamentes. Wie reagierten die Pharisäer? Ein Donnerwetter platzte aus ihnen heraus. Sie schlugen wild um sich, verbal. Sie gingen so weit, dass sie anfingen, ihr eigenes Volk zu beschimpfen. Das Volk wurde als gesetzlos und verflucht bezeichnet. Außerdem stellten sie die Frage: Glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Und just in diesem Moment meldete sich Nikodemus zu Wort. Wenn wir an dieser Stelle auch kein klares Glaubensbekenntnis zu Jesus erkennen können, so sehen wir doch seinen Eifer für Christus, der an dieser Stelle nicht aufhörte. Er fing an, Jesus zu verteidigen und ging dabei ein großes persönliches Risiko ein. Es gab also doch jemanden aus der Reihe der Oberen und Pharisäer, der zu Jesus hielt. In diesem Punkt hatten sich die Pharisäer geirrt. Und zudem sagte das Gesetz wirklich, so wie Nikodemus es ausführt, dass niemand verurteilt werden sollte, ohne verhört zu werden. Sie selbst, die Pharisäer, die im Gegensatz zum einfachen Volk den Anspruch hatten, als besonders gesetzestreu zu gelten, brachen durch ihre böswilligen Motive das Gesetz. Und dann gibt es noch einen Punkt, an dem die Pharisäer völlig falsch lagen. Da geht es um die Herkunft Jesu. Gerade habe ich es auch kurz erwähnt. Man glaubte nämlich, dass aus Galiläa kein Prophet kommen könnte. Auch hier waren die Pharisäer in ihren eigenen Vorurteilen gefangen. Denn sie glaubten, dass die Bewohner Galiläas das Gesetz nicht konsequent genug befolgten. Und allein deshalb kann aus diesem Gebiet kein Prophet kommen. Tja, peinlich für die Pharisäer ist, dass zumindest Jona, Nahum, Hosea und Amos aus Galiläa kamen. Nikodemus scheut also nicht die Gefahr, sich offen für Jesus einzusetzen. Das bezeugt auch seine dritte Erwähnung im Johannesevangelium. Das ist ziemlich weit hinten im 19. Kapitel. Nikodemus stellt sich unter Gefahren zu Jesus und ist bereit, viel zu opfern. Die Pharisäer hatten Jesus schließlich gefangen genommen und mit Hilfe des Hohen Rates und Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt. Jesus war gestorben. Er war tot. Eine kritische und auch dramatische Situation für alle, die sich zu Jesus hielten. Die Jünger Jesu hielten sich versteckt. In allen Evangelien wird Josef von Arimathäa erwähnt, der bei Pontius Pilatus um den Leichnam Jesu bittet, um ihn vom Kreuz zu nehmen und zu bestatten. Johannes führt auch Nikodemus auf, der zur Salbung des Leichnams Myrrhe und Aloe mitbringt. Johannes erwähnt auch die Menge dieser Gaben. 100 Pfund, schreibt er. Das entspricht ca. 30 Kilogramm. Eine enorme Menge, die sicherlich ein großes finanzielles Opfer bedeutet hat. Aber nach dem, was Jesus über die Wiedergeburt gesagt hat, ist solch ein irdisches Opfer nicht entscheidend. Auch ein großes theologisches Wissen ist nicht entscheidend. Und es stellt sich die Frage, hatte Nikodemus persönlich eine Wiedergeburt erlebt? Die Bibel trifft dazu keine eindeutige Aussage. Das Verhalten des Nikodemus legt dies zwar nahe, denn es wird ja ein neuer, veränderter Mensch sichtbar. Aber bei der Wiedergeburt handelt es sich um einen geistlichen Vorgang, der eben auch nur geistlich bewertet werden kann. Das können wir Menschen nur ganz begrenzt und auch nur dann, wenn Gott es uns durch den Heiligen Geist offenbart. Und schließlich ist es allein Gott, der bewerten kann, ob ein Mensch wiedergeboren ist. Wichtig ist, dass du das für dich festmachst. Wichtig ist, dass du wiedergeboren bist, indem du Jesus als deinen Herrn und Heiland annimmst. Wichtig ist, dass du ein neues Leben bist, indem sich die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes widerspiegeln. Amen.
Welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns
uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, es früh.